Deutschlandfunk Kultur Interview.
Herr Spengler, Sie haben gerade vorher noch Goethe zitiert. Da ging es darum, jeder geht zufrieden aus dem Haus. Mit dem Zitat, wer vieles bringt, bringt jedem etwas mit. Es geht um Ursula von der Leyen und ihre Rede heute vor dem EU-Parlament. Mein Eindruck dieser Rede war eher eine Gratwanderung. Es war für jeden etwas dabei und am Ende muss eigentlich jeder unzufrieden sein.
Ja, das ist natürlich immer das Fass halb voll oder halb leer und wer ist mehr betroffen davon? Da haben Sie sicherlich recht und in der nachfolgenden Diskussion im Parlament ist das ja auch zum Ausdruck gekommen, teils mit gepflegteren Argumenten, teils mit weniger gepflegten Argumenten. Auch das sollte man nicht verschweigen. Und ich hatte generell auch den Eindruck, dass ein bisschen mehr Mut der Rede gut getan hätte. Also man hätte vielleicht auf ein paar persönliche Geschichten wie die Familienverhältnisse im Hause von der Leyen verzichten können und sich statt sozusagen gut an populären Ratschlägen zu orientieren, vielleicht sich so ein paar Bedenken von Jürgen Habermas, der ja lange über Europa geredet hat und geschrieben hat, seit vielen Jahren, zu Herzen nehmen können als Ursula von der Leyen. Und Habermas sagt ja, ganz kurz zusammengefasst, das Wesentliche ist, dass wir die ökologischen Herausforderungen mit den sozialen Herausforderungen zusammendenken müssen. Und dass wir das über 10 Jahre lang nicht gemacht haben, ist ein Teil unserer jetzigen politischen Verwerfung. Mhm. Das heißt, wir hatten nicht genug Mut zu Europa, wir hatten nicht genug Mut, die europäischen Institutionen mit dem zu füllen, was viele Leute in den Institutionen vermuten und von ihnen erwarten.
Aber hat sie dann nicht insofern schon relativ mutig geantwortet, wenn sie sagt, ich bin für ein klimaneutrales Europa bis 2050, ich bin für einen europaweiten Mindestlohn, ich bin dafür, dass es Pflicht ist, Menschenleben zu retten. Da hat sie ja schon relativ viel bewiesen, was auch nicht in allen Teilen ihrer eigenen Fraktion dann willkommen sein wird.
Das ist wohl wahr, aber so wahnsinnig revolutionär ist das nun auch nicht, wenn sie sich, es gibt ja ein paar empirische Untersuchungen darüber, was die Mehrheit der Europäer denken. Und in dem europäischen Gesamtbewusstsein sind solche Forderungen schon längst praktische testamentarische Forderungen. Also das ist nicht wirklich was Neues. Und die Grünen haben ja dann auch darauf hingewiesen, dass diese ominösen CO2-Begrenzung auf 50% oder worum es immer liegen soll, 52%.
Bis zu 55%, ja.
Bis zu 55%, dass das längst etablierte Forderungen sind. Und die sich jetzt zu eigen zu machen, heißt Mut gegenüber der eigenen Partei, beziehungsweise heißt Mut gegenüber bestimmten Teilen der deutschen Industrie. Aber es ist noch nicht so radikal, wie man sich das wünschen könnte.
Da sind wir jetzt bei den Inhalten gewesen. Lassen wir uns noch mal kurz auf die emotionale Ebene kommen. Ich habe hier noch mal einen Ausschnitt aus der Rede. Das ist das Ende.
Über 200 Millionen Menschen sind zur Wahl gegangen. Dieses Europa hat Einfluss. Dieses Europa will Verantwortung übernehmen für sich und diese Welt. Das ist nicht immer leicht, das weiß ich. Das ist schmerzhaft und anstrengend. Aber es ist unsere nobelste Pflicht. Die Menschen wollen sehen, dass wir liefern, dass wir vorankommen. Die Jugend fordert das. Meine Kinder sagen mir zu Recht, spielt nicht auf Zeit, macht was draus. Und dazu bin ich angetreten. Dazu brauche ich Ihre Hilfe und Unterstützung. Dazu rufe ich alle Europäerinnen und Europäer auf, mitzumachen. Es ist das Kostbarste, was wir haben. Es lebe Europa. Vive l'Europe. Long live Europe. Thank you.
Das ist jetzt das Ende der Rede. Da nochmal in 3 Sprachen. Sie hat ja in Französisch angefangen, dann Englisch, dann erst Deutsch. Hat das für Sie eine emotionale Bedeutung gehabt, dass sie so vielsprachig gewesen ist, dass sie versucht hat, tatsächlich auch zu zeigen, ich habe diesen europäischen Gedanken in mir? Oder ist auch das eher, sage ich mal, eine Standardformulierung, Standard im Europäischen Parlament?
Verzeihen Sie meine Skepsis, aber Dreisprachigkeit oder das Vermögen, sich in 3 Sprachen auszudrücken, hat auch ihr Vorgänger schon bewiesen und haben viele andere Politiker bewiesen. Ich halte das für eine notwendige, aber nicht für eine hinreichende Qualifikation für dieses Amt.
Und auf der rein emotionalen Ebene, jetzt mal abgesehen
davon?
Nein,
auf der rein emotionalen Ebene war es schon deswegen angenehm, weil sie nicht nur im Französischen, sondern auch im Englischen einen sehr angenehmen Akzent hat.
Also ich höre von den emotionalen Ebenen her durchaus okay, inhaltlich aber zu schwammig.
Inhaltlich zu wenig und zu viel gleichzeitig. Ja, das ist ein Aspekt, der mir ganz merkwürdig, aber wahrscheinlich nicht nur mir gefehlt hat. man muss ja irgendwie mal auch sagen, welche Opfer man bringen will. Also was die Opferseite ist, wo ist die Kostenseite? Und da würde man vielleicht dann, sage ich nur, wenn man schon über das Wetter redet, man würde vielleicht über Automobilkonzerne reden. Oder man würde über landwirtschaftliche Abkommen sprechen, wie etwa mit Brasilien in dem neuen Abkommen mit Lateinamerika, mit der Zone dort. Und vieles andere mehr. Und sozusagen, es gab so einen Stichsatz, die Wirtschaft dient dem Menschen. Mhm. Und das ist so ein Satz, wo bei mir so ein leichtes, seniles Kopfzucken ansetzt, weil das tut sie in keiner Weise. Die Wirtschaft dient dem Profit. Und das kann man auch mal so aussprechen, ohne dass man da irgendjemand wehtut, weil das ist das, was man unter marktwirtschaftlichen Prinzipien versteht. Das hätte ich mir ein bisschen stärker konturiert vorstellen können, selbst vorausgesetzt, welcher Partei die Dame entstammt.
Jetzt ist die Frage, Sie waren inhaltlich skeptisch, emotional haben Sie gesagt, das war in Ordnung. Reicht das nun?
Das steht wirklich ein klein wenig in den Sternen. Ich habe mit ein paar mir bekannten Abgeordneten telefoniert und selbst da herrschte sozusagen prononcierte Ratlosigkeit mit einer leichten Tendenz zu sagen, gut, das wird sich schon durchgehen, also das wird sich schon positiv für Frau von der Leyen auszeichnen.
Ich höre auch da noch eine gewisse Skepsis raus trotz allem, aber wir können ja die Frage einfach nochmal weiterreichen an unseren Korrespondenten in Straßburg. Peter Kapern ist dort, er hat sich das heute alles angeschaut. Herr Kapern, was ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie sich jetzt mal anschauen nach dieser Rede? Was da die Stimmen waren, auch von den Fraktionen, die Ursula von der Leyen noch überzeugen muss. Hat das gereicht? Konnte sie genug Leute umstimmen?
Das weiß ich nicht. Ich bin im Bereich der Wahrsagerei nicht so gut. Die Abstimmung findet ja erst heute Abend um 18 Uhr statt. Aber es war sehr interessant, die Taktik, die Ursula von der Leyen an den Tag gelegt hat. Sie hat sich hier als überzeugte, glühende Europäerin gezeigt. Und sie hat den proeuropäischen Fraktionen des Europaparlaments starke Angebote gemacht, was beispielsweise die Geschlechtergerechtigkeit angeht, die soziale Säule der Europäischen Union, den Klimaschutz. Das sind Angebote, die zielen eindeutig und besonders auf die Sozialdemokraten. Die möchte sie gerne gewinnen. Und wenn man sich die Reaktionen angeschaut hat anschließend, dann hat sie dafür viel Zustimmung bekommen von spanischen Sozialdemokraten, von portugiesischen Sozialdemokraten. Und es dauerte sehr, sehr lange. Und erst kurz vor Ende der Debatte meldete sich dann ein deutscher Sozialdemokrat zu Wort. Jens Geier, der Chef der deutschen Gruppe hier bei den Sozialdemokraten. Und der hat gesagt, nein, unsere 16 Abgeordneten, wir bleiben dabei. Ursula von der Leyen ist keine Spitzenkandidatin, deswegen wählen wir sie nicht. Aber es gab viel Unterstützung von den Sozialdemokraten. Jetzt muss man sagen, dass Ursula von der Leyen für diese Taktik einen Preis bezahlt. Denn auf der anderen Seite des Parlaments, bei der EKR-Fraktion, das sind die Rechtskonservativen mit der polnischen Peace-Partei im Zentrum, da hat sie gleichzeitig mit ihren proeuropäischen Aussagen Sorgenfalten auf der Stirn der Abgeordneten erzeugt. Und die klangen plötzlich viel skeptischer, als das noch vor einigen Tagen der Fall war. Aus verschiedenen Gründen, aber auch, weil Ursula von der Leyen so proeuropäisch nuanciert gesprochen hat. Und die EKR-Fraktion hat nun gesagt, wir entscheiden heute Nachmittag, ob wir Ursula von der Leyen wirklich unterstützen können. Möglicherweise braucht sie einige Stimmen aus dieser rechtskonservativen Fraktion.
Herr Spengler, das wäre ja dann die Gratwanderung, die wir vorhin besprochen haben.
Ja, ja, also man gewinnt ein paar, man verliert ein paar dabei. Wobei natürlich auch, da hatte ich denselben Eindruck wie Herr Kaperne, natürlich auch die, glaube ich, zweimal vorkommende Erwähnung des Artikel 7 in der Rede von Frau von der Leyen, die auch die ungarischen Abgeordneten nicht so richtig entzücken hat können. Also auch da ist, glaube ich, auch noch irgendwelcher Raum für Dissens.
Ist da noch Raum für Dissens, Herr Kaperne?
Ja, da ist Raum für Dissens, aber es gibt hier eine Hoffnung, die EVP-Abgeordnete, also Christdemokraten hier verbreiten, die sagen, wir setzen darauf, dass die EKR-Abgeordneten, also die Ungarn und die Polen, auf die wir ein wenig schielen, dass die heute Nachmittag, wenn die Sitzung hier unterbrochen ist, bevor die Abstimmung um 6 Uhr dann startet, dass die dann Anrufe aus ihren Hauptstädten kriegen. Und dass die mitgeteilt bekommen, wie sie denn bitte abzustimmen haben. Denn man darf ja nicht vergessen, sowohl Viktor Orban als auch der polnische Ministerpräsident Morawiecki haben diesem Personalpaket, das Ursula von der Leyen beinhaltet, zugestimmt. Die können also kein Interesse daran haben, dass Frau von der Leyen hier scheitert. Und jetzt geht die Hoffnung also dahin, dass die Abgeordneten hier im Europaparlament aus Polen und Ungarn die Anrufe aus Budapest und Warschau bekommen, damit sie dann tatsächlich heute Abend Ursula von der Leyen wählen.
Und wie weit ist es mit den Grünen, Herr Kapern? Die haben ja vorher gesagt, wir machen nicht mit und sie sind dabei geblieben, obwohl die Rede so viel sich auch um den Klimaschutz drehte, vor allem ja zu Beginn.
Ja, da kann man quasi schon sehen, wo die Grünen in den nächsten 5 Jahren im Europaparlament verortet sein werden. Es war, ich will es mal sagen, fast absurd, was sich da abspielte. Als Ursula von der Leyen ihre Rede hielt mit vielen klimapolitischen Aspekten, da konnte man sehen, wie Ska Keller, die grüne Spitzenkandidatin aus Deutschland, sehr häufig applaudierte. Ich habe sie bestimmt ein Dutzend Mal applaudieren sehen. Und anschließend haben ihre Parteifreunde dann begründet, warum die Grünen gegen Frau von der Leyen stimmen werden. Weil nämlich alles das, was Ursula von der Leyen angeboten hat in Sachen Klimaschutz, ihnen nicht reicht. Ihnen fehlte der Entwurf einer neuen Agrarpolitik, ein umfassendes Artenschutzprogramm und viel höhere Ziele beim Klima, beim CO2, bei der CO2-Reduktion. Also die Grünen bleiben bei ihrer Ablehnung. Mussten allerdings zur Kenntnis nehmen, wie ihre Fraktionsmitglieder Ursula von der Leyen durchaus während der Rede applaudiert haben.
Also, verzeihen Sie, ich habe das auch so wahrgenommen, aber auch gerade nach dem, was Sie da, was Sie gerade erzählt hatten über die Telefonate an heute Nachmittag zwischen Budapest, Warschau und Brüssel, haben Sie da nicht auch den Eindruck, dass das kein außerordentlich überzeugendes Beispiel für gelebte Demokratie ist, wenn Abgeordnete sich bei ihrer Regierung erkundigen müssen, wie sie sich jetzt abstimmen? Also unserem herkömmlichen Bild eines frei gewählten Abgeordneten entspricht es ja nicht so sehr.
Ja, ich kann Ihnen da nur zustimmen, aber so ist das hier im Europaparlament. So ist das vor allem dann, wenn das Europaparlament nicht in der Lage ist, sich hinter einem der Spitzenkandidaten zu versammeln und eine klare Ansage an den Rat, also an die Versammlung der Staats- und Regierungschefs zu machen und zu sagen, dies ist unser Mann oder dies ist unsere Frau und kommt erst gar nicht auf die Idee, uns jemand anderen für den Posten des Kommissionschefs vorzuschlagen. Erst das Versagen des Europaparlaments in dieser Übung hat den Staats- und Regierungschefs die Tür geöffnet für diesen Personaldeal, den sie jetzt natürlich auch mit Telefonaten aus den Hauptstädten, aus den Staatskanzleien ins Europaparlament versuchen zu realisieren.
Und was schlagen Sie dann vor als Reform fürs Parlament?
Also ich hoffe, dass Ursula von der Leyen, wenn sie denn gewählt werden sollte, zu ihrer Zusage steht, dass sie das Spitzenkandidatenmodell auf rechtlich sichere Füße stellt. Es ergänzt durch das Instrument transnationaler Listen. Das heißt also, es würde ein Teil der Sitze im Europaparlament über Listen vergeben, für die man in ganz Europa stimmen kann. Und an der Spitze dieser Liste würde ein Spitzenkandidat stehen, von dem die Wähler und Wählerinnen dann sicher sein können, dass er auch tatsächlich ins Amt gewählt wird, wenn er denn die Wahl gewinnt. Und damit nicht wir wieder in dieser Situation landen, in der wir dieses Mal gelandet sind.
Sie wollten am Anfang nicht spekulieren, Herr Kapern. Trotzdem die Frage zum Schluss. Reicht das nun?
Ich glaube ja.
Ein Ja von Peter Kapern und Sie, Herr Spengler?
Ich danke für den Beitrag.
Dann danke ich Ihnen beiden.